Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wie man sich bettet, so liegt man, heißt es. Und wir berichten heute über Funde in einer Höhle in Südafrika, die verraten, worauf unsere Vorfahren vor 200.000 Jahren so ihre Nächte verbracht haben. Außerdem fragen wir, welchen Beitrag Fußball leisten kann, um Vorurteile zwischen Christen und Muslimen im Irak zu bekämpfen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zunächst aber schauen wir in den Hohenlohe-Kreis, in die Kleinstadt Kupferzell bei Schwäbisch Hall. Denn dort gab es heute um 11 Uhr eine Pressekonferenz, bei der unter anderem Christoph Spieles das Wort ergriff, der Bürgermeister.
Meine Damen und Herren, wir waren hier in Kupferzell zu Beginn der Pandemie von Anfang März bis Ende März sehr stark durch das Virus betroffen. Innerhalb von circa 10, 14 Tagen hatten wir 80 Neuinfizierungen zu verzeichnen und Gott sei Dank konnten die Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßnahmen und die Abstandsregeln dann durchgesetzt werden und der starke Verlauf entsprechend gestoppt werden.
Ja, und weil Kupferzell im März ein Hotspot der Corona-Pandemie war, hat das Robert-Koch-Institut dort im Mai und Juni über 2000 Bewohner auf Antikörper gegen das neuartige Coronavirus getestet, um herauszufinden, wie viele davon jetzt immun sind gegen Covid-19. Über die heute Vormittag vorgestellten Ergebnisse der Kupferzell-Studie habe ich vor der Sendung mit der Projektleiterin am RKI gesprochen, mit Dr. Claudia Santus-Hövener. Meine erste Frage war, wie nahm das Unheil in Kupferzell damals im März seinen Lauf?
Also es war so in Kupferzell nach den Informationen des Gesundheitsamtes, dass einige Skireisende zurückgekehrt sind. Es waren, glaube ich, 5 oder 6 Personen, die dann sozusagen das Virus eingetragen haben in die Gemeinde. Und dann gab es in Kupferzell ein Kirchenkonzert mit verschiedenen Chören, die dort aufgeführt haben, wo relativ viele Übertragungen stattgefunden haben. Dann ist es schon so, dass relativ schnell Maßnahmen ergriffen wurden, um das Ganze auch einzudämmen.
Sie wollten jetzt bei dieser Studie herausfinden, wie sich das Infektionsgeschehen dort vor Ort dann entwickelt hat und wie viele Menschen letztlich betroffen waren. Wie sind Sie vorgegangen? Sie haben über 2200 Menschen dort jetzt ja im Mai und Juni untersucht und getestet. Welche Fragen haben Sie denen gestellt und welche Tests mussten über sich ergehen lassen?
Sie haben erstmal eine repräsentative Stichprobe aus dem Einwohnermeldeamtsregister gezogen und haben Personen ab 18 Jahre eingeladen. Und Sie sagten schon, 2203 sind es genau, haben dann mitgemacht. Die Teilnehmenden sind dann zu uns gekommen. Wir hatten einen Untersuchungsbus, in dem sie, nachdem sie aufgeklärt wurden, untersucht wurden. Das heißt, wir haben einmal Blut abgenommen, um daraus Antikörpernachweise bestimmen zu können. Und wir haben einen Rachenabstrich gemacht, um auch akute Infektionen nachweisen zu können. Und dann gab es am Studientag eine Kurzbefragung, wo es um vorhergehende SARS-CoV-2-Infektionen ging und Testungen, um Symptome und auch um Bildung und ein paar soziodemografische Charakteristika. Und im Nachgang haben wir noch sehr ausführlich zu Gesundheitszustand, zu Krankheitsverläufen, aber auch zu Risikofaktoren befragt und auch zu soziodemografischen Charakteristika, sodass wir dann hoffentlich, das haben wir bis jetzt noch nicht ausgewertet, dann noch mehr Aussagen machen können über mögliche Risikopopulationen.
Kommen wir auf die Ergebnisse zu sprechen. Was verraten denn jetzt diese Antikörpertests? Also wie viele Menschen in Kupferzell haben bereits eine Corona-Infektion hinter sich?
In dem Verfahren, wir haben hier einen regulären Antikörpertest verwendet und haben dann im Labor von Herrn Drosten, im Konsiliallabor für Coronaviren, noch einen Bestätigungstest bei allen positiven Befunden gemacht. Das nur mal, damit Sie wissen, was sozusagen die Referenz ist. Und 7,7% aller Kupferzellerinnen und Kupferzeller haben eine Infektion bereits durchgemacht. Das konnten wir anhand der Diagnostik nachweisen. Und da sehen wir leichte Unterschiede nach Geschlecht und auch nach Altersgruppen.
7,7%. Ich habe im Vorfeld jetzt nochmal geguckt. Bei der vielbesprochenen Heinsberg-Studie war diese Quote dann bei 15,5%, also in Kupferzell ein bisschen niedriger.
Ja, sie ist nicht ganz vergleichbar, weil wir wirklich ein anderes diagnostisches Verfahren verwendet haben und im Rahmen von Heinsberg keine Neutralisationstests durchgeführt wurden. Also jetzt hätten wir alle unsere reaktiven und positiven Antikörperbefunde. Ohne die Bestätigungsdiagnostik genommen wären wir auch bei knapp 13% gewesen. Aber weil wir gemeinsam, wir arbeiten hier zusammen mit Professor Drosten, haben wir uns auf die Falldefinition, die auch im Konsiliallabor vorgegeben wird, geeinigt.
7,7% hatten das Virus also schon und ihr Immunsystem zeigt noch die Spuren davon. Jetzt ist ja die spannende Frage, wie viele von diesen 7,7% wussten überhaupt nicht, dass sie das Virus schon gehabt haben?
Also es ist so, dass 50 Personen hatten schon ein vorheriges positives Ergebnis. Das heißt, die wussten, dass sie eine Infektion durchgemacht haben, wirklich nur 50 Teilnehmende. Und 167 waren im Endeffekt die, bei denen ein Antikörpertest nachgewiesen wurde. Das heißt also, wenn man das hochrechnet auf die gesamten gemeldeten Fälle, ist die Dunkelziffer 3,9. Das heißt 3,9-fach so hoch wie die gemeldeten Fälle in Kupferzell.
Das ist ja eine spannende Zahl, weil diese Dunkelziffer auch immer eine wichtige Rolle spielt, wenn es um die Antworten der Epidemiologen geht, wie sich das Infektionsgeschehen weiterentwickelt. Inwiefern ist denn diese Zahl, dieser Faktor 3,9, den Sie jetzt für Kupferzell ermittelt haben, umrechenbar auf das Bundesgebiet?
Der ist nicht umrechenbar, weil die Dunkelziffer natürlich auch sehr vom Infektionsgeschehen vor Ort abhängt, von Testungen und unterschiedlichen Maßnahmen, die ergriffen wurden. Und diese 3,9 sind wirklich bezogen auf eine sehr betroffene Gemeinde. Deswegen kann man den Faktor nicht übertragen. Was man vielleicht übertragen kann, ist, dass von den Personen, die einen positiven Befund hatten, also einen positiven Antikörpernachweis, hatten 83% tatsächlich ein oder mehrere Symptome. Das heißt also, dass die Strategie eines symptombezogenen Testens sicherlich sehr vielversprechend ist.
Das heißt, gut 16% hatten dann aber wirklich keinerlei Symptome. Das heißt, die wussten gar nicht, dass sie in irgendeiner Form krank waren.
Ja, genau. Das kommt bei uns heraus, dass 16,2% gar keine Symptome hatten.
Eine andere Zielsetzung Ihrer Studie war ja auch herauszufinden, bei wie vielen Infizierten letztlich ein lebensbedrohlicher Verlauf eintritt. Mhm. Was sagt denn die Kupferzell-Studie da?
Das werden wir beantworten können, wenn wir die Nachbefragung ausgewertet haben, denn da haben wir wirklich nach dem Krankheitsverlauf auch gefragt. Ich nehme an, dass die Fallzahl gering sein wird und dass es da sicherlich gut wird, die Daten auch der vier betroffenen Gemeinden, die wir untersucht haben oder untersuchen werden, gemeinsam zu betrachten.
Ziel der Studie war es auch, verschiedene Maßnahmen zum Infektionsschutz letztlich zu bewerten bezüglich ihrer Wirksamkeit. Welche Ergebnisse können Sie denn da jetzt schon ziehen?
Also ich denke, was wir sagen können, ist, dass in Kupferzell die Maßnahmen gut gegriffen haben. Zum einen war es so, dass als wir dort vor Ort waren, wir überhaupt keinen positiven Erregernachweis hatten. Das heißt, der Ort war zu dem Zeitpunkt wirklich mit dem Infektionsgeschehen schon durch für den Moment. Das war, glaube ich, eine ganz wichtige Information auch für die lokalen Akteure. Und dann kann man sicherlich auch sagen, dass die Kontaktbeschränkungen, das Absagen von Veranstaltungen und weiter auch dazu geführt haben, dass wir nicht noch eine höhere Prävalenz haben, sodass die Menschen sich gut isoliert haben, die betroffen waren und nicht so viele Menschen dann wiederum angesteckt haben.
Verrät Ihre Studie auch schon was darüber, wie lange die Immunität nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 anhält?
Nein, das können wir nicht sagen. Wir haben festgestellt, wir hatten ja 50 Personen, die angegeben haben, schon einen positiven Befund gehabt zu haben vor der Studie. Und bei denen war jetzt bei 28,2% waren Personen, die keine Antikörper mehr hatten. Aber nur die Abwesenheit von Antikörpern bedeutet nicht, dass die Menschen nicht immun sind. Und Immunität ist auch natürlich ein sehr geladener Begriff. Wir wissen ja auch immer noch nicht, wie lange diese anhält und ob und wann oder ab wann Reinfektionen auch möglich sein können.
Soweit das Gespräch mit Claudia Santos-Hövener vom Robert-Koch-Institut. Sie ist Projektleiterin der Antikörperstudie Corona Monitoring Lokal, bei der neben Kupferzell auch noch in drei weiteren ehemaligen Corona-Hotspots Daten erhoben werden. Wenn Wissenschaftler rekonstruieren wollen, wie die Menschen in der Steinzeit gelebt haben, dann tun sie sich da oft schwer damit, weil außer ein paar versteinerten Knochenfragmenten und Werkzeugresten kaum Spuren zurückgeblieben sind. Im Fachmagazin Science beschreibt ein Forscherteam heute allerdings einen Fund in einer Höhle in Südafrika, der verrät, wie sich die Menschen vor 200.000 Jahren schlafen gelegt haben. Genauer gesagt, worauf, wie Michael Stang berichtet.
Die Höhle Border Cave in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal an der Grenze zum Königreich Eswatini wurde mehr als 200.000 Jahre lang regelmäßig von Menschen bewohnt. Weil die hochgelegene Höhle sehr trocken ist, haben sich tief im Inneren auch organische Überreste über viele Jahrtausende hinweg sehr gut erhalten, sagt Lynn Watley, Archäologin von der Universität von Witwatersrand in Johannesburg.
Bei der Ausgrabung dort in einer mehr als 200.000 Jahre alten Schicht entdeckte ich einige ziemlich ähnlich aussehende Pflanzenfragmente und stellte fest, dass sie in Schichten übereinander lagen. Sie wurden also wohl nach und nach flach auf den Höhlenboden gelegt. Die genauere Analyse zeigte dann, es sind Überreste von Grashalmen.
Weshalb die Menschen in grauer Vorzeit Gras in die Höhle brachten, war anfangs nicht klar. Doch weil immer mehr Pflanzenreste zum Vorschein kamen, geschah es offenbar absichtlich. Lynn Watleys Neugier war geweckt und gemeinsam mit ihren Kolleginnen begann sie, ganze Blöcke der Erdschichten im Labor zu untersuchen. Unter dem Elektronenmikroskop gelang es ihnen, die Pflanzen zu identifizieren. Es sind Reste von Panicum maximum, eine mehrjährige Grassorte, die heute noch vor der Höhle wächst. Weitere Untersuchungen ergaben, dass die großen Grashalme einst in einem 7 Meter langen und mehrere Meter breiten Bereich aufgeschichtet worden waren. Die Forscherinnen folgern daraus, dass es sich um die Reste von Graspolstern handelt, auf denen die Höhlenbewohner schliefen. Heute ist die betreffende Schicht zwar nur 1 Zentimeter dick, aber Experimente zeigten, dass die Graspolster ursprünglich wohl rund 20 Zentimeter dick waren.
Besonders interessant ist, dass die Grasschicht auf Ascheschichten gelegt worden zu sein scheint. Asche bildet eine saubere und isolierende Schicht, aber sie hilft auch, Parasiten fernzuhalten. Und es scheint, als hätten die Menschen das schon vor so langer Zeit gewusst und sich zunutze gemacht.
Zecken, Flöhe und anderes Ungeziefer meiden die Asche, denn sie können darin weder atmen noch sich fortpflanzen. Weitere Analysen ergaben, dass die Grasmatten in der Höhle regelmäßig abgebrannt wurden, offenbar um wieder eine neue, ungezieferfreie Unterlage für die nächste Matratze zu haben. Und die Matten wurden nicht nur zum Schlafen benutzt. Reste von Steinwerkzeugen darauf deuten an, dass die Höhle auch als Werkstatt diente, dort also auch gearbeitet wurde, im Lichtschein des Feuers.
Dieser Fund stammt aus der Frühzeit unserer Art. Damals entwickelten sich die allerersten Vertreter von Homo sapiens und wir sehen, dass sie bereits über eine ziemlich ausgefeilte Technologie verfügten.
Ob die Werkzeugmacher und Matratzenbauer wirklich Vertreter von Homo sapiens waren, ist allerdings nicht abschließend geklärt, denn menschliche Knochen wurden in der Höhle nicht gefunden. Unstrittig ist allerdings, dass diese Menschen schon vor 200.000 Jahren das Feuer beherrschten. Eine Eigenschaft, die als einer der Motoren der menschlichen Evolution gilt. Denn Feuer spendet Wärme und Licht und bietet Schutz. Nicht nur vor großen Raubtieren, sondern durch das Verbrennen von Gras auch vor kleinen Plagegeistern unterm Nachtlager.
Michael Stang über eine gräserne Matratze aus der Steinzeit, gefunden in einer Höhle in Südafrika. Vorurteile zu haben ist menschlich. Aber weil Vorurteile eben oft auch Nährboden für Hass und Konflikte sind, fragen sich Sozialforscher seit Jahrzehnten, wie kann man die am besten bekämpfen? Eine Theorie lautet, man muss Gruppen von Menschen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben wollen, in Kontakt miteinander bringen. Zum Beispiel durch das gemeinsame Musizieren in einem Orchester oder auf dem Fußballplatz. Ob Fußball tatsächlich zur Verständigung beitragen kann, hat ein aufwendiges Experiment im Irak jetzt untersucht, bei dem Christen und Muslime gemeinsam spielen mussten. Thomas Schröder berichtet.
Es sind über 100.000, oft christliche Iraker, die im Sommer 2014 durch eine brutale Offensive des IS vom einen auf den anderen Tag ihr Haus, ihre Heimat, oft auch Verwandte verlieren. Eine traumatische Erfahrung für viele Vertriebene, sagt Salma Musa, Politikwissenschaftlerin und Konfliktforscherin an der Stanford University.
Und die altbekannte Frage ist, wie lässt sich eine Gesellschaft nach einem solchen kollektiven Trauma wieder aufbauen? Wie können sich Nachbarn wieder in die Augen schauen? Und leider ist dies kein Einzelfall. Dieselben Fragen stellten wir nach den Konflikten in Ruanda, Bosnien und Sierra Leone. Wir stellen diese Fragen immer noch in Syrien, im Jemen, in Libyen und anderswo. Wir haben also das dringende Problem, wie wir nach einem Krieg den sozialen Zusammenhalt wiederherstellen können.
Eine Antwort auf diese Frage könnte die soziale Kontakthypothese liefern. Sie wurde bereits vor 60 Jahren vom US-Psychologen Gordon Allport aufgestellt.
Die Idee ist, dass ein positiver persönlicher Kontakt über Gruppengrenzen hinweg Vorurteile abbauen, Freundschaften aufbauen und insgesamt die Beziehungen zwischen Gruppen verbessern kann. Aber wir wissen nicht wirklich, ob dies nach Gewalttaten funktioniert. Und es gibt viele Gründe anzunehmen, dass dies nicht der Fall ist.
Daher wollte Salma Musa die These im Nordirak gründlich prüfen. Weil die vertriebenen irakischen Christen sich eine Fußballliga wünschten, gründete sie gemeinsam mit NGOs eine und stellte verschiedene Teams zusammen. Kontrollteams, die nur aus Christen bestanden, und nach einigen Diskussionen mit den christlichen Gemeinden auch Teams, in denen irakische, ebenfalls vertriebene Muslime mitspielten. Solche Konfliktinterventionen kennt man schon lange. Sie werden an vielen Orten durchgeführt, nicht nur mit Fußballmannschaften, auch mit anderen Sportarten oder Theatergruppen. Doch Musa begleitete das Projekt sehr aufwendig und erfasste in 2 Befragungswellen Unterschiede im Verhalten und in der Einstellung der Fußballspieler.
So did it work? Yes and no.
Hat es funktioniert? Ja und nein. Einerseits hat das Spielen in gemischten Teams die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Menschen bei der Verleihung eines Sportpreises für einen muslimischen Spieler stimmen, dass sie 6 Monate später mit muslimischen Spielern trainieren oder sich für gemischte Teams anmelden. Kontakt verbessert also wirklich diese Art von Interaktion zwischen den Spielern. Auf der anderen Seite schien das Spielen in einer gemischten Mannschaft keinen großen Einfluss darauf zu haben, wie sich die Menschen generell gegenüber Muslimen verhalten.
Wer in einem christlich-muslimischen Team spielte, war trotzdem nicht aufgeschlossener, an gemischten gesellschaftlichen Veranstaltungen teilzunehmen, als die Spieler in den rein christlichen Teams. Und auch der Grad an Zustimmung zur Aussage, dass muslimische Gruppen für das Leiden der Christen verantwortlich sind, unterschied sich nicht. Der Abbau der Vorurteile fand also gegenüber den muslimischen Bekannten statt, nicht aber gegenüber den Muslimen im Allgemeinen. Der Marburger Sozialpsychologe Ulrich Wagner ist von diesen Ergebnissen nicht überrascht. Und dennoch, so Wagner, sei er beeindruckt von der extrem aufwendigen und sauber gemachten Studie.
Trotzdem würde ich jetzt umgekehrt nicht sagen, dass es sich um Befunde handelt, die Bagatell sind. Also wenn eine Gesellschaft dabei ist, die Folgen eines Krieges, eines Bürgerkriegs zu überwinden, können eben solche Kontakterfahrungen ganz wesentliches, hilfreiches Mittel sein, dass solche geänderten politischen Verhältnisse dann auch in der Bevölkerung ankommen.
Das sieht Salma Musa ähnlich. Sie hat bereits viele weitere Projekte laufen. Eines zum Beispiel im Libanon, wo einheimische und syrische Flüchtlinge gemeinsam Fußball spielen. Denn auch wenn damit allein kein Frieden zu schaffen sei, so dürfe man die Effekte doch nicht unterschätzen, meint Musa.
Wenn in Zukunft erneut Gewalt ausbricht oder wenn Politiker Hassreden halten, dann könnten diese persönlichen Verbindungen tatsächlich dafür sorgen, dass diese Gemeinschaften weniger empfänglich für solche Ressentiments sind.
Fußball gegen Vorurteile funktioniert im Irak, aber leider nur zum Teil. Ein Beitrag von Thomas Schröder war das. Weiter geht's mit den Wissenschaftsmeldungen, heute von und mit Lennart Püritz.
China findet Spuren von SARS-CoV-2 auf Chicken Wings. Behörden in China haben eigenen Angaben zufolge Spuren des neuen Coronavirus auf importierten Hähnchenflügeln aus Brasilien und anderen Waren entdeckt. Eine Probe von der Oberfläche der Chicken Wings sei positiv auf das Virus getestet worden. Es seien Corona-Tests für alle Menschen organisiert worden, die möglicherweise Kontakt mit den Produkten hatten. Das Ergebnis war aber offenbar bei allen negativ. Spuren von Coronaviren müssen nicht zwangsläufig infektiös sein. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC gibt es kein oder nur ein sehr geringes Risiko, dass das neue Coronavirus über Nahrungsmittel übertragen wird. Die Syphilis könnte sich schon vor Kolumbus in Europa verbreitet haben. Die sexuell übertragbare Krankheit wird durch eine Infektion mit dem Bakterium Treponema pallidum ausgelöst. Einer gängigen Theorie zufolge wurde der Erreger in Europa eingeschleppt, als Kolumbus im späten 15. Jahrhundert mit seiner Mannschaft aus Amerika zurückkehrte. Eine Studie im Fachjournal Current Biology legt jetzt allerdings nahe, dass sich die Syphilis auch schon vorher in Europa ausgebreitet haben könnte. Die Forschenden hatten alte DNA von Treponema-Bakterien aus archäologischen menschlichen Überresten analysiert. Die Datierung deutet darauf hin, dass das Bakterienerbgut aus dem frühen 15. bis 18. Jahrhundert stammt. Die Syphilis könnte ihren Ursprung in der alten Welt haben, schlussfolgern die Forschenden. Unterschiedliche Stämme von Treponema-Bakterien könnten auch vor und während der interkontinentalen Kontakte Erbmaterial ausgetauscht haben. Das visuelle System heutiger Insekten und Krebse ist eine halbe Milliarde Jahre alt. Darauf weist eine Studie im Fachblatt Scientific Reports hin. Darin beschreiben Forschende das mehr als 400 Millionen Jahre alte, versteinerte Sehorgan eines Trilobiten. Diese inzwischen ausgestorbene Gruppe von Gliederfüßern besiedelte die Meere im Erdaltertum. Die innere Struktur des fossilen Auges ähnelt der Analyse zufolge jener bei heute existierenden Krebstieren und Insekten, zum Beispiel bei Bienen oder Libellen. Dabei handelt es sich um sogenannte Facetten- oder Komplexaugen, die sich aus vielen einzelnen lichtempfindlichen Seheinheiten zusammensetzen. Die 200 visuellen Einheiten des untersuchten Trilobiten waren sehr klein. Das deutet den Forschenden zufolge darauf hin, dass die Art in flachen Gewässern lebte und tagaktiv war. Wollnashörner sind aufgrund des Klimawandels ausgestorben, nicht weil sie gejagt wurden. Darauf weist zumindest die Analyse alten Erbgutmaterials von 14 Individuen hin, die zu unterschiedlichen Zeiten gelebt haben. Den Untersuchungen zufolge war die Größe der Wollnashornpopulation über Jahrtausende stabil, bis kurz vor ihrem Aussterben. Die Ankunft des modernen Menschen im Nordosten Sibiriens, für die es 30.000 Jahre alte Hinweise gibt, hinterließ dabei offenbar keine Spuren, fiel also nicht mit vermehrter Inzucht oder abnehmender genetischer Vielfalt der Wollnashörner zusammen. Das Aussterben vor knapp 15.000 Jahren könnte daher hauptsächlich aufgrund der damaligen schnellen Klimaerwärmung erfolgt sein, nicht durch den Einfluss der menschlichen Bejagung, schlussfolgern die Forschenden im Fachjournal Current Biology. Die EU hat den Kauf eines potenziellen Corona-Impfstoffs in die Wege geleitet. Die Europäische Union hat sich mit dem britischen Pharmakonzern AstraZeneca auf den Kauf von mindestens 300 Millionen Dosen eines in der Entwicklung befindlichen Impfstoffs verständigt. Sollte sich das Vakzin als sicher und wirksam erweisen, könnten weitere 100 Millionen Dosen gekauft werden, teilte die EU-Kommission mit. Die Gesundheitskommissarin erklärte, es handele sich um den ersten Vorvertrag der EU für den Kauf eines potenziellen Impfstoffs. Der Einigung seien wochenlange Verhandlungen vorausgegangen.
Soweit die Wissenschaftsmeldung von Lennart Pyritz.
Sternzeit, 14. August. Galileis Anagramm für die Phasen der Venus. Im Jahr 1610 hat Galileo Galilei angefangen, mit seinem Fernrohr den Himmel systematisch zu betrachten. Manchmal ahnte er eine Entdeckung, wollte aber noch weitere Beobachtungen anstellen, bevor er sie veröffentlichte. Damals waren Anagramme ein beliebtes Mittel, um sich dennoch die Priorität einer Entdeckung zu sichern. So schrieb Galilei dem aus Weil der Stadt stammenden Astronomen Johannes Kepler einen Brief mit dem lateinischen Satz »Haec immatura a meiam frustra leguntur oi«. »Dieses noch Unreife wird von mir bisher vergeblich vorgetragen.« Kepler versuchte, die Buchstaben so umzustellen, dass sie astronomisch einen Sinn ergäben. Schließlich meinte er, Galilei habe zwei Marsmonde entdeckt. Nach einiger Zeit löste der Italiener das Rätsel auf. Der Satz lautet »Cynthiae figuras emulatur mater amorum«. Die Gestalten Cynthias werden von der Mutter der Liebe nachgeahmt. Cynthia ist ein anderer Name für die Mondgöttin Artemis. Galilei teilte auf gut Deutsch mit, dass die Venus, die Göttin der Liebe, Phasen wie der Mond zeigt. Dies war eine weitere bedeutende Entdeckung, die für das neue Weltbild mit der Sonne im Zentrum sprach. Im alten geozentrischen Modell lassen sich die Phasen der Venus nicht erklären. Keplers Lösung des Anagramms war falsch und trotzdem richtig. Denn tatsächlich hat Mars zwei Monde, die aber erst 2,5 Jahrhunderte später entdeckt wurden. Da die Erde einen Mond hat und bei Jupiter 4 bekannt waren, lag damals die Vermutung nahe, dass der Planet dazwischen 2 haben müsste.
So viel für heute von Forschung aktuell. Deutschlands Bahnhöfe sollen hübscher werden. Dafür will die Deutsche Bahn jetzt 40 Millionen Euro locker machen. Über die Details und Hintergründe dieser Initiative informieren Sie die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.